Inside Sustainability Interfaces. Dies ist ein Podcast der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie, SAGUF. Wir bieten Insights und inter- und transdisziplinäre Perspektiven auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung. In der heutigen Folge beleuchten wir ein Feld, welches die SAGUF während den letzten 10 Jahren aktiv mitprägen durfte. Wir sprechen über Environmental Humanities, also die Verknüpfung von Umweltthemen im Kontext sozialer, kultureller, politischer und ethischer Fragestellungen. Mein Name ist Anne-Kathy Leuenberger, ich bin die Geschäftsführerin der SAGUF und agiere im heutigen Gespräch als Moderatorin. Meine Gäste für das Gespräch sind Professor Dr. Caroline Widmer und Professor Dr. Christoph Küffer. Caroline Widmer ist Professorin für Vergleichende Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaften an der Franklin in Lugano. Sie promovierte an der Princeton University. Zudem ist sie Autorin und Mitherausgeberin zahlreicher Bücher und Artikel, die sich mit Fragen der Schnittstellen von Recht, Erzählung und Kultur, des kulturellen Austausches sowie verschiedener Formen der Nachhaltigkeit befassen. Christoph Küffer ist Professor für Siedlungsökologie an der Ostfachhochschule Ostschweiz. Zudem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent an der ETH Zürich. Er studierte Umweltwissenschaften an der ETH und promovierte dort in Pflanzenökologie. Gemeinsam waren die beiden viele Jahre tätig in der SAGUF-Arbeitsgruppe Environmental Humanities und haben das Center for Environmental Justice and Sustainable Futures aufgebaut. Herzlich willkommen, Caroline und Christoph, in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben es gehört, heute sprechen wir über Environmental Humanities. Ihr beide seid ja wirkliche Experten darin, kann man sagen. Seit über 10 Jahren beschäftigt euch das Thema und vielleicht könnt ihr als erstes gerade die Zuhörenden mitnehmen in das Feld. Was heißt das überhaupt? Was bedeutet das? Und auch, wie ist das entstanden, dieses Feld, auch mit Blick auf die Schweiz?
Ja, das Spannende jetzt, wenn ich Christoph und Caroline hier bei diesem Podcast zusammensprechen, ist, dass ich komme aus den Naturwissenschaften, Caroline kommt aus den Kulturwissenschaften und diese Verbindung dieser zwei akademischen Welten, ich glaube, das ist ganz wichtig in den Environmental Humanities und dann, wie der Name sagt, auf die Umwelt oder heute, sagt man vielleicht, Nachhaltigkeitsthemen bezogen. Und dass man das fast ein bisschen noch betonen musste mit dieser Bewegung, mit diesem Feld, hat damit zu tun, dass so in den 80er, 90er Jahren die Forschung zu Nachhaltigkeit und Umweltthemen ganz stark naturwissenschaftlich geprägt war und die Sozial-Geisteswissenschaften eher so eine untergeordnete Rolle hatten. Sie können dann am Schluss kommunizieren, was die Naturwissenschaften als Lösungen oder als Probleme identifiziert haben. Und schlussendlich geht es bei den Environmental Humanities darum, dass man Umweltprobleme als gesellschaftliche Probleme versteht und entsprechend dann auch Lösungen, die ganz stark auch aus den Kultur-, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften herauskommen, entwickelt, weil wir sonst zu keiner gesellschaftlichen Transformation kommen oder die Wissenschaften nicht die Rolle spielen können, die sie eigentlich sollten bei einer solchen Transformation.
Caroline, hast du da Ergänzungen oder magst du dich an die Anfänge dieses Feldes, insbesondere in der Schweiz, zurückerinnern?
Ja, aber vielleicht sollten wir noch ganz kurz schauen, wo es überhaupt begonnen hat. Diese Einsichten, die Christoph nämlich vorhin genannt haben, die sind nicht ganz neu. Schon in den 1960er Jahren mit der Umweltbewegung in den USA und wie Büchern wie Silent Spring von Rachel Carson wurde klar, Umweltfragen sind immer auch ethische Fragen, sind immer auch Fragen der Darstellung und der sozialen Macht. Aber erst viel später, so ab den 2000er Jahren, hat sich daraus wirklich ein eigenes etabliertes Feld entwickelt. Etwa mit der Gründung der UCLA Institute for Environment and Sustainability in 2008, dem Rachel Carson Center for Environment and Society in München in 2009 und mit dem Environmental Humanities Hub in Canberra um 2014. Also man sieht, die Environmental Humanities entstanden also weder an einem einzigen Ort, noch kamen sie aus einer einzigen Disziplin, sondern gingen aus Disziplinen wie Umweltgeschichte, Umweltethik, Naturwissenschaft, also Eco-Criticism, aber auch sozialwissenschaftlichen Gebieten wie Geografie, Politik und Ökonomie hervor. In der Schweiz kam es dann mit etwas Verzögerung an, aber die Ausgangsfrage war sehr ähnlich. Wie können wir Umweltprobleme besser verstehen, wenn wir nicht nur naturwissenschaftlich denken, sondern auch gesellschaftlich und kulturell? Dieses breite Verständnis war also überall ein bisschen der Ausgangspunkt. Ich habe in den USA in vergleichender Literaturwissenschaft promoviert, in den späten 90er Jahren, zu einem Zeitpunkt, wo es in diesem Fach um grundlegende interdisziplinäre Fragen ging. Wie entsteht Bedeutung? Wer erzählt welche Geschichten und mit welchen Folgen? Und wie hängen Geschichte, Kultur, Politik, Macht und Wissen eigentlich überhaupt zusammen? Wie werden Geschichten in unterschiedlichen Wissensgebieten erzählt, Recht etwa oder Medizin? Und welchen Einfluss haben solche Narrative auf die Entscheidung der Menschen? Das heißt, ich war schon damals in einem Feld unterwegs, das bestehende disziplinäre Grenzen in Frage gestellt hat. Deshalb war der Schritt zu den Environmental Humanities für mich ziemlich logisch. Und dann merkt man ziemlich schnell, Umwelt ist nicht einfach gegeben, sie ist immer schon kulturell geprägt durch Narrative, durch Bilder, durch Werte, durch Machtgefälle. In anderen Worten, die Art, wie wir über Natur sprechen, beeinflusst ganz konkret, wie wir mit ihr umgehen. Da setzen die Environmental Humanities an, wie Christoph auch schon eigentlich angemerkt hat. Sie stellen die unbequeme, aber zentrale Fragen, die du eingangs auch gestellt hattest. Warum handeln wir eigentlich so, wie wir handeln? Obwohl wir schon oft längst wissen, was passiert. Für mich war das der entscheidende Punkt, nicht nur mehr Daten, sondern die breitere Einbettung für diese Daten, nämlich ein anderes Verständnis davon, wie Wissen, Kultur und Umwelt zusammenhängen. Und ich glaube, genau darin liegt die Stärke dieses Feldes. Es verschiebt den Blick und macht sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt.
Ich fand jetzt es sehr spannend, dass Caroline ein bisschen erzählt hat, wo sie herkommt, weil ich aus dem Umweltsystemwissenschaften und da gab es diese Interdisziplinarität auch zwischen den sozialen Naturwissenschaften, aber immer mit diesem Systemblick. Man hat analysiert, man hat kausale Zusammenhänge analysiert und da war man ganz gut in der Problemanalyse mit dem Blick von außen, so aus der Vogelperspektive, aber man war da nicht gut, um das Handeln zu ermöglichen, weil dafür geht es um Bedeutung, um Ethik, um Macht, um Narrative. Und ich glaube, mit den Umweltgeisteswissenschaften will man auch versuchen, eine Wissenschaft weiterzuentwickeln, die so Handeln ermöglicht. Und das braucht es ja ganz dringend.
Ja, das ist sehr interessant, oder? Also ihr macht damit auch sehr deutlich, oder, dass das für euch wirklich schon lange Zeit eigentlich quasi auch in eure DNA integriert ist, dieses transdisziplinäre Denken, diese Aspekte von Environmental Humanities. Und ich glaube, aber Caroline, du hast da auch angesprochen, oder? Grundsätzlich das System, das zumindest vor über 10 Jahren vorherrschte, stark Disziplinengrenzen geprägt. Und wie ist es dann gelungen, auch eben Menschen zu begeistern für dieses Themenfeld oder ganz konkret jetzt innerhalb der SAGUF auch eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, der sich entsprechend auch Menschen angeschlossen haben?
Also ich würde jetzt zuerst mal Christoph das Wort geben, weil du warst ja wirklich da ganz, ganz am Anfang. Ich kam zwar bald darauf, bin ich ab euch gestoßen, aber vielleicht kannst du die ganz ersten Anfänge ein bisschen darlegen.
Oder ich war einfach schon auch bei der SAGUF dabei und ich habe die SAGUF gekannt und ich glaube, die SAGUF hatte eine über 50-jährige Geschichte, genauso solche Brückenschläge zu ermöglichen. Und ich habe dann eigentlich zu einer Gruppe, einer sehr wild zusammengewürfelten Gruppe von Menschen, die in der Schweiz ganz unterschiedlich sich ebenso mit umweltgeisteswissenschaftlichen Fragen beschäftigt hat, da konnte ich SAGUF sozusagen als eine Plattform hinzubringen. So würde ich vielleicht meine Rolle sehen. Ja. Und die Arbeitsgruppe hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig so Organisationen wie SAGUF sind, die eben das bisschen etwas noch dazugeben, damit man ein bisschen mehr Sichtbarkeit hat, organisatorische Unterstützung, auch ein bisschen finanzielle Unterstützung, ein bisschen institutionelles Gewicht. Aber was dann schlussendlich das Leben, die Kreativität, das, die Energie in der AGE, in der Arbeitsgruppe ermöglicht hat, das waren so diese Menschen, die alle so ein bisschen alleine waren, auf ganz unterschiedliche Weise, und plötzlich hat man sich gefunden und war ein bisschen weniger alleine und hat gemerkt, ich bin ja nicht der Einzige oder die Einzige, die sich eben auch aus Kunstperspektive neben den Wissenschaften, die wir schon genannt haben, mit Umweltthemen beschäftigt in der Schweiz. Und da, ich glaube, dieses, man hat sich gefunden, das war ganz wichtig als Energie in der Gruppe.
Und ich finde auch spannend, Christoph und ich hatten uns ja ein paar Jahre vorher auch schon kennengelernt, und zwar beim Collegium Helveticum, das damals unter Helga Nowotny noch eine sehr interdisziplinäre Plattform war für solche Menschen wie uns, die einander eigentlich gesucht und dann auch gefunden hatten. Also man musste wie eine zweite Plattform schaffen. Ich glaube, das hat SAGUF dann durch deine Hilfe auch, Christoph, wunderbar gemacht. Aber du hast eigentlich gefragt, wie geht es, wenn man so viele unterschiedliche Disziplinen zusammenbringt? Was passiert dann eigentlich? Der wichtige Punkt ist, dass man das Feld bewusst offen gelassen hat. Also Christoph hat dann nicht gesagt, ja, ihr könnt kommen aus Literatur und dann vielleicht noch Kunst und dann vielleicht noch und so. Sondern einfach, hier sind Fragestellungen, wer hat Interesse da? Also es gab keine strenge Definition oder feste Methoden. Die Frage, die im Zentrum stand, die war, wie verstehen wir Umweltprobleme besser, wenn wir verschiedene Perspektiven zusammenbringen? Das hat es vielen einfacher gemacht. Also wir hatten Leute dabei aus Ökologie, aus der Kunst, aus Design, aus allen verschiedenen Ecken. Und wir brauchten dazu dann einfach noch ein paar Infrastrukturen. Wir brauchten Räume natürlich, in denen so ein Austausch überhaupt stattfinden konnte. Wir brauchten auch verschiedene Formate, zum Beispiel Workshops, gemeinsame Projekte oder auch experimentelle Formate. Und es ging dort prinzipiell darum, unterschiedliche Denkweisen ins Gespräch zu bringen. Da ein wichtiger Faktor war die Haltung der Beteiligten. Viele, die in den Environmental Humanities arbeiten, sind sowieso offen für interdisziplinäres Arbeiten. Ich denke, sonst wären sie gar nicht gekommen. Oder vielleicht nur einmal und so. Sehr hilfreich waren vor allem auch die kreativen Formate, zum Beispiel Kunstprojekte, Filme oder Storytelling. Die funktionieren oft wie eine gemeinsame Sprache, die nicht an eine einzelne Disziplin gebunden ist. Also so denken wir jetzt außerhalb der Filmwissenschaften. Die Filmwissenschaften denken da natürlich anders. Sie sagen, wir sind es eigentlich, die diese spezifische Plattform bieten. Aber so können komplexe Themen plötzlich für alle zugänglich gemacht werden.
Mhm. Ja, vielleicht hier, Caroline, ich möchte hier gleich noch etwas in die Tiefe auch gehen. Du hast diese Experimente oder auch Kunstprojekte angesprochen. Vielleicht kannst du hier auch ganz konkret noch ein, zwei Beispiele auch nennen. Da gab es ja doch einige, ja auch nennenswerte Formate in der Zeit der Arbeitsgruppe.
Ja, und auch hier möchte ich wieder den Ball Christoph zuschieben, denn er war eigentlich eher beteiligt an diesen kreativen Formaten. Zusammen haben wir dann, ich glaube, das Global Science Film Festival, das unter Samer Angeloni stattgefunden und kreiert wurde. Aber vielleicht die Anfänge für diese Kreativität, die lag wirklich bei dir und bei ein paar der anderen Leute, die künstlerisch unterwegs waren.
Genau, wir können vielleicht kurz mit diesem Global Science Film Festival beginnen. Also das war wirklich das Projekt von Samer Angeloni. Das ist einfach ein gutes Projekt, um ein bisschen zu zeigen, was für Projekte für die Arbeitsgruppe wichtig waren und wie wir gearbeitet haben. Oder in diesem Fall, das war klar, nicht in erster Linie ein Projekt der Arbeitsgruppe, sondern von einem Mitglied. Aber die Arbeitsgruppe hat dann zum Teil Synergien schaffen können, das vielleicht zur Arbeitsweise. Und das Projekt von Samer ist einfach, weil es vieles zusammenbringt, das typisch ist für alle unsere Projekte. Zunächst mal, bei Samer sind es immer Projekte, wo es um Studierende geht, und es sind auch Projekte, wo es um Wissenschaft geht, und es sind Projekte, wo es um neue Formen geht. In seinem Fall um Film machen, aber auch Diskussionen über Filme. Und zwar nicht nur professionelle Filme, also man schaut sich Filme an und diskutiert dann, sondern auch, dass Studierende Filme machen. Also das Rezipieren von neuen Formaten, das selber neue Formate ausprobieren, gemeinsam und gemeinsam das zu diskutieren und eben gemeinsam dann auch Kunst und Wissenschaft, das war so etwas Typisches bei unseren Projekten. Und da gab es dann auch witzige Sachen. Also für uns in der Arbeitsgruppe so ein bisschen legendär ist so ein Anthropozän-Slam. Da hatten wir einen Slam-Abend mit auch Musik und der war wirklich so richtig wild und spontan. Und da hatten wir vom Nobelpreisträger bis zum Studenten alle dabei, die vorne auf der Bühne standen und ganz unterschiedliche Beiträge gemacht haben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein schönes Beispiel, das zeigt, wie die Arbeitsgruppe gearbeitet hat. Sehr spontan, ein Abend, da ist etwas passiert und das ist in den Köpfen der Beteiligten geblieben und war aber auch etwas Einmaliges.
Ja, da würde ich gerne auch gleich noch eine Anschlussfrage stellen. Eben, also diese Ereignisse, die sich dann bei den Beteiligten einbrennen, auch im Kopf, oder als eine schöne Erinnerung, als Emotion. Wie gelingt es dann eben auch, solche Ereignisse oder solche Einzelereignisse darüber hinaus weiterzutragen und quasi auch zu institutionalisieren? Oder wo gibt es dort Herausforderungen, das zu tun?
Ja, ich glaube, Karin kann dann gleich noch ein bisschen mehr zur Institutionalisierung sagen. Ich kann vielleicht von der Saguf-Seite etwas sagen, weil der Saguf ist auch Wissenschaftspolitik sehr wichtig. Und wir haben, die Saguf ist Mitglied, das ist auch spannend für unsere Arbeitsgruppe, sowohl der Akademien der Wissenschaften auf der naturwissenschaftlichen Seite als auch der Geistes- und Sozialwissenschaft, der SAGW. Und wir haben von der SAGW einige Projekte finanziert bekommen, um aufzuzeigen, was das Potenzial der Environmental Humanities in der Schweiz sind. Und wir haben dann auch eine Strategie formuliert, dank der finanziellen Unterstützung der SHGW, wie man dieses Forschungsfeld in der Schweiz fördern könnte. Und da ist auch etwas passiert, natürlich nicht nur wegen unserer AG, aber inzwischen gibt es mehrere Professuren zum Beispiel, die sich Environmental Humanities nennen an Schweizer Universitäten. Da hat sich in den letzten 10 Jahren, seit es die AG gibt, wirklich etwas verändert. Aber ich habe gesagt, Caroline kann vielleicht etwas mehr sagen, weil für uns war insbesondere auch wichtig, wie können wir die Umweltthemen in den Fakultäten der Geistes- und Sozialwissenschaften institutionalisieren? Und da kennst du dich ja viel besser aus.
Ja, okay. Also zuerst mal würde ich sagen, ist es nicht unbedingt überall gelungen, das sofort zu machen. Braucht immer wieder auch die Unterstützung der Institutionen selber, damit so etwas gelingt. Das heißt ganz konkret, dass Leute, die sich für solche Felder interessieren, sich nicht irgendwie auf einen Irrweg begeben in Sachen Karriere. Das will heißen, dass sie auch die Unterstützung haben von betreuenden PhD-Komitees etc. etc. und überhaupt auch einen Ausblick vielleicht auf irgendwann eine Position in diesem Gebiet. Und ich denke, wie du sagst, es gibt bereits 2 Professuren, eine in St. Gallen, eine in Fribourg. Bei uns wird wahrscheinlich, bei uns in Franklin, Switzerland, in Lugano, wird es wahrscheinlich eine geben. In 2 Jahren ist das angesetzt. Und was da spannend ist, es ist ja immer sehr politisch und es wird immer so ziemlich durchdiskutiert unter den Kollegen, unter den Professoren in den verschiedenen Gremien, bis Geld überhaupt gesprochen werden ist. Also in anderen Worten, ist es auch etwas, was für viele Leute oder für das auch die Gesinnung ändert, so langsam. Eine Sache, die bei uns auch in der SAGUF, in der AG sehr wichtig war, dass es immer generationenübergreifend war. Wie Christoph eben sagte, vom Student bis zum Nobelpreisträger waren da Leute dabei. Und das hieß dann auch, dass man sich über diese Hierarchien hinweg, die für Leute, die Nachwuchsforschende waren, beispielsweise nicht immer einfach sind zu überbrücken, dass es für die dann auch einen Weg gab und dass dann auch Leute, die etwas Macht hatten, sahen, wie wichtig diese Mobilität nach oben ist. Also mit der Institutionalisierung kam zuerst einmal mehr Sichtbarkeit für Nachwuchsforschende, aber auch mehr Sichtbarkeit auf das System Akademie. Hier in der Schweiz auch und auch in anderen Ländern natürlich. Also wie funktioniert das genau? Wer kann Karriere machen und wer nicht und wo sind die Schnittstellen? Und es war dann auch, als das so langsam passiert ist, dass es hier eben Programme gab, es gab nicht nur Professoren, sondern einfach auch Leute, die sich hierarchieübergreifend quasi für das gleiche Ding interessierten, wurde jetzt klar, das ist nicht nur eine lose Initiative, sondern ein ernstzunehmendes Forschungsfeld. Man hat dann in der Schweiz, glaube ich, über die letzten 10 Jahre auch vermehrt dann die Rezeption von Environmental Humanities Initiativen angefangen. Das war, als ich zuerst, ich bin Schweizerin, aber dann in den USA studiert, war 15 Jahre weg. Und als ich zurückkam in den frühen 2000er Jahren, war es so, dass es zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht ganz klar war, wie man sich wieder einfügen konnte, ja. Jetzt inzwischen, glaube ich, gibt es ziemlich viele Brücken, die von verschiedenen Institutionssystemen eingesetzt wurden. Der SNET ist natürlich ein wichtiges Organ in dieser Hinsicht, dass man nämlich zurückkommen kann irgendwie. Das hat auf jeden Fall geholfen, neue Leute anzuziehen, also Leute auch wieder zurückzuziehen in die Schweiz, die das schon in anderen Institutionen erlebt hatten, sei dies in München beispielsweise beim Rachel Carson Center oder irgend so die skandinavischen Länder sind da auch ziemlich progressiv. Und das hat geholfen, neue Leute anzuziehen, Kooperationen aufzubauen. Ja, gleichzeitig sind Strukturen entstanden. Es gab Studienprogramme, Konferenzen, Publikationen, Forschungszentren. Das Feld wurde international, aber dann auch in der Schweiz stabiler und greifbarer. Ein großer Vorteil einer Institutionalisierung, wenn so eine Professur entsteht, ist natürlich auch mehr Ressourcen. Projekte können längerfristig geplant werden. Es gibt mehr Kontinuität. Und so. Aber es gibt, und das ist sehr wichtig, es entstehen auch Spannungen. Denn was am Anfang sehr stark war, war diese Offenheit und Experimentierfreude. Man konnte Dinge ausprobieren, neue Formate testen. Formate, die Christoph eben genannt hat. Und genau das wird schwieriger, sobald Strukturen fester werden. Das Feld bewegt sich also in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite braucht es eine Institution, damit etwas bleibt und Wirkung hat. Auf der anderen Seite lebt es von Offenheit und Flexibilität. Unsere Herausforderung hier in der Schweiz und überall ist, beides gleichzeitig zu halten.
Ja, vielleicht da auch gleich eine Anschlussfrage. Also siehst du Möglichkeiten, wie das gelingen kann oder Ansätze, wie das, ja, die das eigentlich begünstigen, diese Zweiteiligkeit, also diese Spielwiese einerseits nicht zu verlieren und andererseits doch eine Institutionalisierung hinzukriegen, die dann auch mit entsprechenden Mitteln und Sichtbarkeit verbunden ist?
Ja, du fragst das zu einer Zeit, wo überall gekürzt wird, wo zum Beispiel eines der Länder, wo große Impulse herkamen, im Moment gerade nicht ganz viel Environmental Humanities pflegt. Und so, also es ist ein heikler Moment überhaupt für die Wissenschaft und überhaupt für die Geisteswissenschaften. Aber es ist natürlich wichtig, um beides zu halten, wenn man konkrete Programme entwirft, in denen genau diese beiden Pole irgendwie vorhanden sein müssen, damit man in den Programmen auch Erfolg haben kann. Es gibt zum Beispiel Studiengänge, wir hatten und Christoph, du und ich haben es zusammen gemacht, auch zu einem gewissen Teil. Wir haben ein Social Justice and Sustainability Programm, das war auf der Bachelor-Ebene aufgebaut in 2015. Und das war eigentlich auch zur gleichen Zeit, als an der Uni Basel Nachhaltigkeit auch aufgebaut wurde, wo gezeigt wurde, dass man, wenn man natürlich die Unterstützung einer Institution hat, überhaupt solche Programme aufzustellen, dann nehmen das Studenten und Studentinnen als Signale, dass sie da auch irgendwie für sich selber einen Pfad bahnen können. Also was man machen muss, um diese Spannungen wirklich zu behalten, ist diese Pfade weiterzuführen. also in einen Master, in ein PhD. Bislang gibt es noch keine PhD-Programme hier, zum Beispiel in Environmental Humanities oder in Nachhaltigkeitsforschung.
Aber um hier noch weiterzugehen, oder euch beiden ist ja die Lehre auch ein großes Anliegen und du hast das jetzt auch damit angetönt, oder Caroline, mit diesen Programmen, die da entstanden sind, auch in der Lehre und wie schafft man es konkret oder vielleicht habt ihr auch Best-Practice-Beispiele, um diese Perspektivenvielfalt wirklich in der Lehre auch zu etablieren. Eben Nachhaltigkeit ist ein breites Feld und wie kann man dieser Vielfalt an Perspektiven dann auch in der Lehre gerecht werden, effektiv?
Also das Spannende jetzt bei Caroline und der Franklin in Lugano ist ja, dass es da diese Liberal Arts Tradition gibt, die aus dem anglosächsischen Raum kommt, wo es so eine Interdisziplinarität und auch eine Transdisziplinarität, also Praxisorientierung in den Kulturgeisteswissenschaften gibt, wie wir das jetzt in der Schweiz kaum kennen. Mhm. Und das ist aus zweierlei Sicht spannend, weil ich glaube, dass man Formate findet, die irgendwie funktionieren, zumindest mit Studierenden, die auch viel Offenheit mitbringen. Das ist gar nicht die große Herausforderung, sondern die große Herausforderung ist, wie bringt man das auf der sozusagen Wissensseite, analytischen Seite zusammen und wie bringt man das dann auch an der Schnittstelle zur Praxis zusammen? Konkret, was sind Konzepte, die das Ganze zusammen und was sind Berufsfelder, für die man ausbildet? Und ich glaube, das sind große Fragen, die wir haben. Für wen bildet man in der Schweiz so Berufe, die jetzt eben stärker gesellschaftlich orientiert sind, zu Nachhaltigkeit, Umwelt aus? Weil im Moment ist Umweltjob, heißt, man macht irgendwelche Analysen mit Daten und zeigt auf, wo wie viel Pestizid im Boden ist oder wie sich das Klima verändert. Und es ist aber schwieriger, Jobs zu finden, die eben die Aufgabe haben, Veränderung zu ermöglichen aufgrund eben so einer Liberal Arts Ausbildung. Und beim Zusammenbringen, da war eben in den naturwissenschaftlich orientierten Umweltnachhaltigkeitswissenschaften war immer der Systembegriff das Zentrale. Und dieser Systembegriff kann auch sehr problematisch sein. Man meint ja immer, Systemdenken ist integratives Denken. Ja. Dabei Systemdenken kann auch sehr stark einschränkendes Denken sein. Und ich glaube, das ist so eine spannende Frage für die Environmental Humanities. Mhm. Was sind so übergeordnete Konzepte, die dann auch wieder ganz unterschiedliche Perspektiven auch ein bisschen zusammenbringen? Und ein Beispiel, das man nennen kann, weil es ja auch immer wieder diskutiert wird, ist das Konzept der Umweltgerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit. Dass man bei Umweltthemen immer auch ganz stark an die Frage der Gerechtigkeit denken muss. Wer profitiert, wer wird benachteiligt, wie werden diese Nachteile ausgeglichen und wie geht man eben mit solchen sozialen Fragen um?
Gut, ja. Es ist ja so, dass jetzt die SAGUF-Arbeitsgruppe, die wir jetzt im Gespräch auch schon mehrfach erwähnt haben, per Ende letzten Jahres zu einem Ende gekommen ist, ihrer Arbeit als Arbeitsgruppe. Und deshalb die Frage an dich, Caroline, wie geht es aus deiner Sicht nun weiter mit dem Feld oder wo engagierst du dich ganz persönlich in diesem Feld weiter?
Also ich interessiere mich sehr für Migrationsfragen. Ich arbeite schon länger zu Fragen von Klima, Migration beispielsweise, solchen Sachen. Ich denke, wie Christoph sagt, sobald man soziale Gerechtigkeit, Environmental Justice, also in den Mittelpunkt stellt, dann eröffnen sich wirklich wieder neue so Werte, Zukunfts- und so weiter Fragen. Fragen, die genau zwar auch von diesem Systemdenken auskommt, aber wo andere Systeme auch quasi in den Blick rücken. Und das ist für mich ein spannender Weg nach Bonn, vor allem in der Forschung, aber ich denke auch in der Lehre. Also ich lehre oft über zu Migrationsfragen und Leute fragen mich dann, ja, du bist ja Literaturwissenschaftlerin. Und da muss ich dann das Ganze wieder aufnehmen, dass halt Literatur auch ganz andere Fragen noch ins Feld führen kann, als nur irgendwie Fragen, die sich um zum Beispiel Ästhetik drehen oder so. Das sind so Fragen, die Leute oft dann erwarten von mir. Aber genau und ganz konkret, wie es weitergehen kann, weiß ich nicht. Ich denke, es gibt verschiedene Subfelder in Environmental Humanities, die im Moment wahnsinnig wichtig sind. wie gesagt, also die Menschenbewegungen in dieser Welt, Krieg, solche Sachen, die uns halt alle bewegen. Ich glaube, denen hilft ein Environmental Humanities Blick, weil sich da tatsächlich so viele Sachen zusammenbringen. Und wir wissen alle, die irgendetwas mit der Praxis zu tun haben, sind, dass die sogenannten Grand Challenges, mit denen wir konfrontiert werden in dieser Welt, die sind nicht disziplinär ausgerichtet, ja. Und wenn Leute keine Ausbildung oder auch den Wert vielleicht nicht so sehen, warum man jetzt durch die Perspektive verschiedener Disziplinen blicken sollte oder verstehen sollte, wie verschiedene Systeme zusammenhängen und was das überhaupt bedeutet. Ja, also ich denke, man kommt ohne diese breiteren Blickwinkel gar nicht mehr aus, wenn man in die Praxis gehen möchte.
Absolut, ja. Du sagst das richtig, oder gerade in dieser Komplexität, in der wir heute leben, mit all diesen großen Fragestellungen, die für eine einzelne Disziplin definitiv nicht zu durchdringen sind. Ich möchte noch dich fragen, Christoph, auch einerseits vielleicht nochmals rückblickend, was war so dein Learning jetzt aus dieser Reise 10 Jahre oder gut 10 Jahre Environmental Humanities, das du mitnimmst, und wo geht deine Reise oder dein neues Spielfeld vielleicht, deine neue Spielwiese auch weiter? Wo willst du dich auch bewusst engagieren, in welchem Feld in der Zukunft?
Ja, vielleicht beginne ich mit der Frage, wo geht's weiter, auch weil du vorher jetzt konkret auf die Arbeitsgruppe des SAGUF angesprochen hast. Also, dass diese Arbeitsgruppe jetzt abgeschlossen ist, heißt nicht, dass diese Themen abgeschlossen sind innerhalb der SAGUF. Die SAGUF engagiert sich seit über 50 Jahren genau an dieser Schnittstelle der verschiedenen akademischen Welten, Sozial-, Geistes-, Naturwissenschaften, und es wird neue Arbeitsgruppen geben. Und diese Arbeitsgruppen haben eben so etwas den Charakter von Früherkennung und Kampagnen. Man macht etwas ein paar Jahre und dann soll es zum selber Fliegen kommen. Und jetzt in unserem Fall gibt es zum Beispiel eine Webseite, Environmental Humanities Switzerland, die weiterläuft. Also da laufen dann Sachen weiter und damit gibt es Kapazitäten bei der SAGUF, neue Themen aufzugreifen. Das vielleicht dazu. Zu den Learnings, wenn ich so jetzt auch ein bisschen zurückblicke auf unser Gespräch, ich glaube, etwas ganz Wichtiges ist Framings. Wir haben viel darüber gesprochen, dass wir in einer Zeit sind, wo man Nachhaltigkeits-Umweltthemen neu framen muss, also neu definieren muss, was das Problem ist. Und für mich hat gerade so die Auseinandersetzung mit Künstlerinnen, ich habe zum Beispiel innerhalb der Arbeitsgruppe jetzt viel mit Juanita Schlepfer zusammengearbeitet, hat mir geholfen, auch neue Strategien kennenzulernen, um Framings, die bestehen, zu hinterfragen und damit Kreativität auch für neue Problemverständnisse und Herangehensweisen zu öffnen. Ich komme aus der Siedlungsökologie und da arbeite ich zu Pflanzen, zu Bäumen, und vielleicht kann ich einfach da noch so zwei Beispiele bringen. Wir hatten so zwei Baumprojekte. Beim ersten ging es um die Frage, welche Rolle spielen gebietsfremde Baumarten in einer Stadt wie Zürich, also Arten, die aus einem anderen Gebiet kommen als der Schweiz, versus heimische. Das ist ja eine der ganz heißen Diskussionen im Naturschutz und auch in der Siedlungsökologie. Und da haben wir, Juanita und ich, uns gesagt, ja, vielleicht ist einfach auch das Framing ein bisschen zu einfach. Und wir haben dann Führungen in Zürich gemacht, wo wir zu Bäumen aus verschiedenen Ländern der Welt gegangen sind mit Künstlerinnen und Künstlern mit und hatten dann jeweils bei diesem Baum einen Kunstbeitrag von jenem, der aus dem Ursprungsland von diesem Baum kam. Also wir hatten diese internationale Stadt Zürich und dann auch die internationalen Bäume und internationale Mensch-Baum-Beziehungen, die in der Zürich ja eigentlich weitergelebt werden. Eine Person hat zum Beispiel etwas gemacht zur Platane, die heißt ja London Plane auf Englisch und sie kam aus London und hat sich ein bisschen weniger Heimweh gehabt, weil diese Baumart auch da war, die sich von zu Hause gekannt hat. Ein zweites Projekt, das wir hatten, war zu Rechte von Bäumen. Es wird ja viel über Naturrechte diskutiert und da hatten wir mit Studierenden einen Abend, wo man Bäume heiraten konnte, adoptieren, von Bäumen adoptiert werden konnte oder Polyamore-Beziehungen mit Baum, Pilzgeflechten eingehen konnte. Und hier ging es vor allem darum, ein bisschen zu hinterfragen, was ist eigentlich unser Verständnis von Besitz und wie könnte es auch anders sein? Bei uns heißt der Besitz, wenn du am Morgen den Baum kaufst, dann kannst du ihn am Nachmittag fällen, ab wenn er 100 Jahre alt ist. In indigenen Kulturen bedeutet ja Besitz, dass du eine riesige Verantwortung hast, diese Tauschbeziehung und dann zu diesem Baum schauen musst. Und wir haben uns dann gefragt, wenn du jetzt diesen Baum geheiratet hast und es kommt jemand und will den fällen, du bist verheiratet, musst du dich jetzt an diesen Baum ketten? Oder was hast du jetzt da für eine neue Verantwortung? Das war so eine spielerische Art, damit umzugehen. Wir hatten dann auch den Chefredaktor vom Beobachter, diesem juristischen Magazin, der das dann auch sehr verspielt, aber mit dem Recht der Schweiz nochmal gespiegelt hat. Und so kam dann plötzlich Recht und Kunst und etwas sehr Emotionales, Persönliches und Ökologie, Siedlungsökologie zusammen. Also so Reframings ist etwas, das, glaube ich, sehr wichtig wird und das ich auch weitertragen werde, gerade auch im Naturschutz in der Siedlungsökologie. Und Kunst kann da eben sehr helfen.
Ja, ja, vielen Dank für dieses auch anschauliche Beispiel. Ich glaube, das ist ein sehr inspirierendes auch Schlussvotum oder ein Schlussbeispiel. Und ich danke euch herzlich für das Gespräch und eure Einsichten in das spannende Feld der Environmental Humanities. Vielen Dank euch beiden.